Hallo und herzlich willkommen bei Work-Life Stories. Ich bin Mona Rüssmann und in diesem Podcast geht es um die Faszination des Neustarts. Beruflich, privat oder gleich beides zusammen. Spannende Menschen erzählen hier von ungewöhnlichen Lebenswegen und mutigen Entscheidungen. Lass dich inspirieren. Ich wünsche dir viel Freude beim Anhören dieser Episode. Los geht's! Heute ist Maike Hagmanns mein Podcast-Gast. Wir treffen uns heute live in Düsseldorf, was mich natürlich immer sehr freut, wenn wir uns persönlich treffen können. Maike ist Flugbegleiterin und Rettungssanitäterin, darüber hinaus noch Gründerin und Mama. Und zwar nicht unbedingt alles nacheinander, sondern das Ganze ist auch durchaus parallel passiert. Das hört sich nach einem sehr abwechslungsreichen und spannenden Lebenslauf an. Das ist es auch. Darüber wollen wir in den nächsten Minuten sprechen. Da freue ich mich sehr drauf. Ein ganz herzliches Willkommen, Maike Hagmanns.
Danke, Mona. Danke, dass du hier bist, bei uns in Düsseldorf.
Ja, ich finde das ja total klasse, dass wir hier sind. Wir haben uns getroffen im The Loft in Düsseldorf. Das ist hier so eine, also für mich scheint das wie eine ganz innovative Arbeitsumgebung. Wo sind wir denn hier? Wer trifft sich hier zum Arbeiten?
Genau, also wir sind in der Innenstadt am Hauptbahnhof, in der Nähe vom Hauptbahnhof. The Loft ist ein Coworking Space von einer Freundin, die im Urlaub ist. Deshalb ist es hier auch total ruhig gerade. Wir sind ja in den Osterferien. Hier sitzen, wenn wir voll sind, so um die 10 Personen und unterschiedliche Düsseldorfer Startups. Und ja, ich habe hier einen Tisch gemietet und wir dürfen in den tollen Besprechungsraum.
Das ist wirklich schön hier. Also vielen Dank, dass wir uns hier treffen können. Maike, in deinem Leben ist viel los. Was würdest du sagen, in welcher Situation bist du eher gerade? Eher Richtung Aufbruch oder eher Richtung Ankommen unterwegs?
Du hast mir die Frage ja eben schon ganz kurz vorgelesen. Seitdem denke ich drüber nach. Ich versuche anzukommen. Klappt noch nicht so ganz. Aber ich würde sagen, mein Ziel ist definitiv ankommen und nicht aufbrechen.
Okay. Also eher in eine Statik zu kommen und in eine Regelmäßigkeit. Also
genau, genau. Vor allem finanziell, das werden wir ja wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher besprechen. Ich war lange im Tourismus, da gab es die Corona-Krise und ja, da versuche ich wieder auf ein Niveau zu kommen, was so mein Lebensstil auch, was dazu passt, beziehungsweise ja, wo das wieder in den Einklang kommt. Deshalb, ich versuche definitiv anzukommen.
Sehr schön. Fangen wir doch mal vorne an. Was war dein Berufswunsch als Kind oder als Teenie?
Ja, ich wollte Pilotin werden. Der ist entstanden auf einer Klassenfahrt nach Sevilla und das muss 1998 gewesen sein. Da war ich 17. Genau, 98, ja. Da war ich 17, Leistungskurs Spanien, vor dem 11. September noch. Und wir haben da wild mit einer VHS-Kamera rumgefilmt, auch beim Boarden. Ich glaube, es war der Rückflug, aber ich bin mir gar nicht mehr sicher, auf dem Rückflug. Und damals gab es noch die LTE und die LTU. Und LTE war das spanische Tochterunternehmen. Und das waren dann spanische Piloten. Und die waren sowieso locker. Und dann kommen da irgendwie 17-jährige Mädels rein und halten die Kamera überall hin. Und dann sagt er zu mir, willst du nicht im Cockpit starten und landen? Und ich so, ja klar. Und
was für eine Ehre.
Ja, was für eine Ehre. Also undenkbar im Moment.
Mhm. Ja, total. Nach 2001.
Total.
Illusorisch, ja.
Und dann bin ich vorne gestartet oder ich weiß es gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war nur die Landung. Und dann war es um mich geschehen. Dann wollte ich Pilotin werden und habe das extremst verfolgt. Also ich hatte dann Poster an der Wand und total bin jedes Wochenende an Düsseldorfer Flughafen gefahren und habe Flugzeuge geschaut und habe mich auf den Test vorbereitet. Man durfte nur einmal im Leben den Lufthansa-Einstellungstest machen und habe den dann gemacht und bin dann in dieser zweiten, also der bestand aus zwei Teilen und bin dann im zweiten Teil rausgeflogen. Ich hätte dann den Pilotenschein auch privat machen können, aber ich war halt damals dann inzwischen 19 oder 20 und das war einfach eine Summe, die, ich glaube, der Pilotenschein hat damals so um die 200.000 an das Euro oder D-Mark, also auf jeden Fall sechsstellig, eine sechsstellige Summe war das für mich und das war einfach zu hoch. Das war eine Summe, die ich mir in dem Alter nicht vorstellen konnte und habe dann gesagt, gut, dann mache ich Plan B. Plan B war dann erstmal eine klassische Ausbildung im Lufthansa City Center zur Reiseverkehrskauffrau Und bin dann, sobald die abgeschlossen war, eine Woche später direkt zum Fliegen gegangen und fliege seit 2003 bei der Lufthansa CityLine als Flugbegleiterin.
Also du hast einmal Kerosin geschnuppert
Ja.
und es
Ja,
hat dich nicht mehr
so kann man
losgelassen.
sagen, genau.
Und das war ja eigentlich schon so die erste Umleitung in deinem Leben, ne? Du hast dann einfach aus der Situation, dass das jetzt mit dem Fliegen als Pilotin nichts geworden ist, einfach was gemacht und hast gesagt, gut, dann gehe ich den anderen Weg, dann werde ich jetzt Flugbegleiterin und das begleitet dich seit vielen, vielen Jahren jetzt.
Man muss dazu sagen, ich bin total Lufthansa gebrandet, weil ich als Achtjährige auf dem letzten Flug nach Montevideo war, auf dem letzten Lufthansa-Flug nach Montevideo. Und damals gab es noch, es klingt total banal, aber es gab Spielzeug für die Kinder und spezielle First-Class-Amenity-Kits für alle. Also wir sind Economy geflogen, aber das war sowas ganz Besonderes. Wir sind da Ehrenrunden geflogen um den Zuckerhut, um den uruguayischen Zuckerhut und wurden noch mit großen Plakaten Adios Lufthansa empfangen. Und es war ein ganz toller Flug und seitdem bin ich Lufthansa gebrandet. Und deshalb war klar, wenn ich nicht bei Lufthansa ins Cockpit komme, dann will ich auf jeden Fall irgendwie erstmal eine Ausbildung machen, weil man braucht ja auch was auf dem Papier und muss ja auch die Eltern beruhigen, dass man irgendwas auf dem Papier hat.
Natürlich.
Und das war dann halt die klassische Ausbildung und bin dann sofort zum Fliegen. Und ja, dann war halt klar, wenn ich vorne nicht fliegen kann, fliege ich hinten mit.
Gute Alternative.
Ja.
Wie oft bist du jetzt unterwegs?
3 Tage im Monat.
3 Tage im
Also
Monat,
es ist
okay.
eigentlich eine Mini-Teilzeit. Das sind 5 Tage im Monat. Also es ist kein Minijob. Wir verdienen schon ein bisschen mehr als ein Minijob. Es sind eigentlich 5 Tage, aber wir sind aufgrund der wirtschaftlichen Situation gerade auf 3 Tage gekürzt. Und das sind immer feste Tage. Bei mir ist es immer Ende des Monats und das sind 3 Tage am Stück.
Also gut planbar.
Gut planbar.
Und welche Ziele fliegst du an?
Alles in Europa.
Alles in Europa, okay. Und bist du meistens am gleichen Tag wieder zurück, oder?
Nein, es sind 3 Tage am Stück. Also es sind dann diesen Monat hatte ich eine Übernachtung in Prag und eine in Stuttgart.
Also durchaus noch Übernachtungen, die
Ja,
mit
definitiv.
organisiert werden müssen. Ja,
Genau.
ich frage deswegen, du fliegst in Teilzeit, aber es gibt noch viele andere Themen, die dich umtreiben. Du bist Mutter eines 7-jährigen Kindes und außerdem noch Unternehmerin und Mehrfachgründerin. Da wollte ich jetzt ganz gerne mal so ein bisschen mit dir drüber sprechen. Du hast dein erstes Unternehmen, die Joventurs, schon bereits in Teilzeit aufgebaut, während du noch in deiner Ausbildung warst, während deiner Masterarbeit in Buenos Aires. Das finde ich ja total spannend.
Ja.
Das war ein, oder das, ja, das ist ein Reisebüro, für gebuchte Reisen, aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln im jeweiligen Land. Das finde ich total spannend. Erzähl mal, wie du auf diese Idee gekommen
Ich
bist.
hole mal ein bisschen weiter aus. Also ich hatte ja eben erzählt, wir sind schon in Kindheitszeiten nach Montevideo geflogen. Das hat familiäre Gründe und ich habe, als ich angefangen habe zu fliegen, schnell gemerkt, Fliegen macht Spaß, ist ein Traumberuf, aber das ist nichts, was ich Vollzeit bis zur Rente mache. Aber was ich auch nicht missen möchte. Und bin dann damals schon relativ schnell in Teilzeit gegangen, habe dann angefangen zu studieren, habe den Bachelor gemacht und war während des Bachelorstudiums, das war eine ganz normale Uni in Deutschland, im Praktikum in der Deutschen Botschaft in Buenos Aires. Und da mussten wir immer den Pressespiegel für den Botschafter,
Erstellen.
bereitstellen. Und das war ja damals noch nichts digital, sondern wir saßen da wirklich mit der Schere und der Zeitung und haben ausgeschnitten und ihm das dann auf so ein schönes weißes Blatt Papier geklebt. Und unter anderem war da eine Anzeige von einem Teilzeit-MBA. Und der hat mich total angesprochen, weil man konnte ein MBA machen, immer in den Sommermonaten, 3 Sommer lang oder in den Wintermonaten, 3 Winter lang. Und für mich war ja klar, ich stand ja kurz vorm Abschluss vom Bachelor und ich konnte aber kein Fulltime-MBA machen, weil damals musste ich noch 50% fliegen. Und ich hätte aber 3 Sommermonate in Buenos Aires sind 3 Wintermonate in Deutschland und das ist, glaube ich, ganz attraktiv, die mal zu umgehen, 3 Jahre lang. Und
Geht,
habe
ja.
mich da kurzerhand eingeschrieben in Argentinien. Damals kam mir noch zugute, dass da, die haben ja alle Jubeljahre eine Wirtschaftskrise, da war auch wieder eine, das war dann 2009 und habe diesen MBA wirklich für einen Schrottpreis bekommen, muss man so sagen. Also ich
Okay.
hatte einfach, ich habe einmal mein Sparbuch nicht geplündert, aber schon relativ leer gemacht und habe dafür ein ganzes MBA-Studium bekommen, was jetzt nicht mehr möglich wäre zu dem
Okay.
Preis. Da kam mir die Währungsumrechnung einmal sehr zugute und habe dann 3 Sommermonate, also 3 Sommer lang, jeweils 3 Monate dort studiert und mein MBA gemacht. und habe natürlich, wenn man in so einem fremden Land ist, man beobachtet total gerne die eigenen Landsleute. Das habe ich natürlich auch gemacht, ne? Wenn ich im Café saß oder am Puerto Madero oder ja, in den ganzen Sehenswürdigkeiten, man erkennt die Deutschen, ne? Man
Ja.
erkennt sie in der Gruppe und sie haben immer irgendwie Birkenstocks an und Tennissocken und das ist ja wirklich so. Und dann habe ich mir oftmals die Frage gestellt, weil du hast diese Gruppen ja immer wieder gesehen. Ich bin ja auch gereist in der Zeit. Am Wochenende bin ich auch mal zu den Iguazu-Fällen geflogen oder mal nach Patagonien runter. Und du hast ja immer wieder diese Reisegruppen gesehen und sie waren ja immer wieder erkennbar. Wichtigen Tennissocken und die Birkenstocks. Ich habe mich gefragt, wieso steigen die eigentlich immer, also wieso steigen sie generell in ein Flugzeug, fliegen dann 14 oder 16 Stunden, um dann sich 14 oder 16 Tage in einen Kleinbus zu zwingen und dann mit Gleichgesinnten zu hocken.
Und
Das
Deutsch zu sprechen.
Und Deutsch zu sprechen, das macht doch keinen Spaß. Ich bin aber in der gleichen Zeit immer mit den öffentlichen Bussen rumgefahren. Das war noch hier vor Flixbus, also das war dann 2010, 11. Und das war noch vor Flixbus und die öffentlichen Busse dort waren aber schon super ausgebaut. Also es gab schon Liegesitze, es gab schon E-Tickets, also dass sowas alles elektronisch
Na
machen
cool.
konntest. Und habe mich dann damals gefragt, wieso baut eigentlich kein deutscher Reiseveranstalter diese Busse, die super fahren und sehr zuverlässig sind, in die deutschen Reisepakete ein. Warum baut jeder diese Minibusse ein, wo man wirklich wie Sardinien, sag ich schon, wie heißen die?
Sardinen.
Sardinen zusammenhockt
Ja.
in so einer Dose und wieso reist keiner mit diesen öffentlichen Bussen, wenn doch jeder sagt, er will authentisch reisen? Und habe diese Frage dann in der Masterarbeit behandelt, also wie man halt akademisch arbeitet, dass man erstmal überlegt, macht das überhaupt Sinn? Wie forsche ich? Ne? Wie ist denn die Nachfrage und wie ist das Angebot? Und
Das war ein richtiges Studienthema, so als Masterthema.
das war das Thema meiner Abschlussarbeit. Und hatte in der Verteidigung hat dann der Prof gesagt, ja, dann mach das doch. Wenn du das nicht machst, also ich bin zu dem Entschluss gekommen, das Produkt würde angenommen werden. Und da hat der Prof in der Verteidigung gesagt, mach das, sonst macht das bestimmt jemand anders. Und daraufhin habe ich dann den Reiseveranstalter gegründet, also Juventur. Und das Brigitte-Magazin hat mal über das Konzept geschrieben, und das finde ich sehr passend, fürs Backpacking zu alt, für Gruppenreisen zu freiheitsliebend. Das passt perfekt. Und wir haben halt Reisepakete gemacht, wo du vor Ort mit den öffentlichen Bussen gefahren bist, aber du wurdest immer zum Busbahnhof gebracht und wieder abgeholt. Also du konntest nicht verloren gehen und du hast nicht in Hostels geschlafen, sondern schon in Hotels.
Ja.
Und super angenommen worden.
Das glaube ich. Das hört sich auch gerade, wenn, also ich hatte, das wusste ich jetzt nicht, dass das schon so toll ausgebaute Reisebusse waren, die auch so viel Komfort geboten haben. Ich hatte so in meinem inneren Auge, in meiner Vorstellung tatsächlich so lokale Überlandbusse im Kopf. Also ja, es ist,
Ja, also es
kann
war
ich
wirklich
verstehen, dass du
wie
auf die Idee
Flixbus,
gekommen bist. Ja,
nur
cool.
noch besser. Also wirklich mit Liegesesseln und jeder hatte einen Fernseher und Getränke und Snacks wurden gebracht. Also das war damals schon perfekt ausgebaut.
Ja, toll. Ja, war ein anderer schneller mit seiner Idee. Jetzt hast du gesagt, du hast in Teilzeit gegründet.
Genau, ich.
Es hört sich ja eigentlich total logisch und auch nachvollziehbar an, ne? Man hat halt irgendwie dann mit seinem Kernjob ein festes Einkommen und spielt sich etwas Zeit frei, um eine Selbstständigkeit aufzuziehen. Aber du bist da durchaus auf Widerstand gestoßen. Also die Banken waren irgendwie gar nicht so begeistert, oder?
Ja, es gab so ein Erlebnis, was ich mal mit einer Bank hatte, wo dann, wie gesagt, wir sprechen jetzt von 2012, da bin ich zur Bank gegangen und habe den Businessplan vorgelegt und habe wirklich sehr, sehr konservativ gerechnet und du brauchst als Reiseveranstalter relativ viele Pflichtversicherungen auf dem deutschen Markt und habe nur die reingerechnet. Also es waren sehr, sehr geringe Fixkosten. Und dann sagt er, nee, für die Idee mache ich keine Schublade auf. Und dann habe ich gesagt, ja, dann nicht. Dann nehme ich mir das Geld vom Sparbuch und habe das dann vom Sparbuch genommen.
Okay.
Und habe dann halt wirklich langsam versucht, das aufzubauen oder versucht, oder es hat auch geklappt. Habe dann erstmal Messestände mir mit anderen Veranstaltern geteilt, habe den Angeboten oder Incoming-Agenturen, das sind die Agenturen, die sich vor Ort kümmern. Wir teilen uns einen Messestand, ich vertrete, ich gebe auch deine Produkte aus, aber ich darf auch dann 2 Quadratmeter für Jugendtour haben. Und so wurde das dann, ist immer dann, ja, sehr bootstrapped gewachsen.
Und in Teilzeit war das kein Thema, das ging.
Das
Das
ging,
konntest du
ja.
organisieren.
Also ich musste damals 50% noch fliegen, weil diese Mini-Teilzeit gab es noch nicht. Die gab es, also ich bin dann schon wirklich das kleinste Modell geflogen. Das waren 50%, aber das war machbar.
Also schon eine gute Kombination. Ja, dann ist das Unternehmen ganz gut gewachsen, wie du sagst, so
Ja, wir waren
sukzessive
in
ist
der
das.
Höchstzeit 5 Mitarbeiter,
Oh ja.
also nicht alle Vollzeit, alle Teilzeit. Ja, hatten, ich weiß es gar nicht mehr, wie viele Umsätze, ich glaube 6-stellige Umsätze, kurz vor
Super.
7-stellig, ja.
Ja.
Ja, also waren ein kleiner Veranstalter, aber ja, wir waren schon bekannt für Südamerika.
Ja, und stolz auf das, was ihr erreichen
Spezialanbieter.
konntet, wahrscheinlich, genau. Und dann kamen die ersten oder kam die erste Schwankung. Da haben wir in Europa, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel von mitbekommen. Es hat euch Probleme bereitet, dass Währungsschwankungen aufgetreten sind.
Die treten ja sehr oft in Südamerika auf, bevor im südlichen Südamerika. Das war, ja, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, aber das muss relativ am Anfang gewesen sein, dass mal wieder eine ordentliche Währungsschwankung oder eine Inflation stattgefunden hat, wo wir das Geld noch nicht abgesichert haben. Da habe ich noch keine Währungsabsicherung gemacht, weil ich habe davor ja auch nie einen Reiseveranstalter geführt. Ich musste ja irgendwie lernen.
Klar.
Und dann standen wir halt mal kurz vor der Fragestellung, wie erbringen wir jetzt die Leistung, wenn unser Geld, das wir bezahlt haben, nichts mehr wert ist. Und daraus ist dann halt, wir konnten das handeln, sonst hätte es uns ja nicht weitergegeben. Aber dadurch ist dann halt wieder ein Learning entstanden, dass wir nur noch mit Währungsabsicherung gearbeitet haben. Und ja, ist halt einmal passiert. Aber davor habe ich super profitiert mit dem MBA 5 Jahre vorher.
Ja.
Also Südamerika muss man immer auf ja, Währungskrisen achten. Die
Okay.
passieren regelmäßig.
Okay. Das war es ein Learning auf dem
Ein
Weg.
Learning,
Aber ich stelle
definitiv.
es mir relativ hart vor. Das war ja ein Einfluss von außen, der ja gar nichts mit eurer Geschäftstätigkeit zu tun hatte. Und du warst ja praktisch machtlos dagegen,
Ja.
bis auf das, dass du es natürlich absichern kannst, dieses
Ja.
Risiko, ne? Aber wenn man das erstmal noch nicht weiß oder noch nicht gemacht hat, dann ist das, glaube ich, relativ hart, erstmal zu
Ich glaube,
sehen.
wenn man Argentinien oder Bolivien, ich kriege das nicht mehr genau hin, also es betraf auch nicht das ganze Portfolio, es waren nur einzelne Länder, deshalb war es noch handelbar.
Und dann ging es mit Juventus gut weiter und in diesem Modell gut weiter, bis Corona gekommen
Genau.
ist, richtig?
Ja. Und Corona war so unternehmerisch das Herausforderndste, was ich hier gemacht habe, weil du, hatte ich ja eben schon gesagt, das Reiserecht ist sehr, sehr kundenorientiert, also verbraucherorientiert. Und du als Veranstalter gehst ganz schnell in die Haftung. Also es ist ein sehr haftungsschonendes Geschäft. Und wir mussten halt in der Corona oder zu Beginn der Corona-Zeit, natürlich haben wir alles storniert, aber wir haben die Gelder nicht zurückbekommen von den Leistungsträgern, also von den Airlines, von den Hotels, von den Incoming-Agenturen. Aber wir mussten halt gleichzeitig die Gelder ganz, ganz schnell innerhalb von 2 Wochen zurückzahlen. Und das war ein großes Cash-Problem, was wir hatten. Und innerhalb von diesen 2 Wochen gab es dann auch noch keine Soforthilfen. Die sind dann ja erst nach 1, 2, 3 Monaten entstanden. Und ja, dann waren wir halt immer kurz vor der Insolvenz. Und dann kamen aber Gott sei Dank rechtzeitig die ersten Hilfen.
Die euch dann da ein bisschen das Geschäft, die Weiterführung des Geschäftes ermöglicht haben.
Ja, die wir zumindest nicht in die Insolvenz getrieben haben. Also Weiterführung des Geschäfts war ja nicht möglich, weil Südamerika war ja, also die Länder waren ja eine der letzten Länder, die aufgemacht haben. Mittelamerika hat noch ein bisschen früher aufgemacht, aber gerade Argentinien, Chile, ich weiß nicht, wann die erst wieder für den Tourismus aufgemacht haben. Ich glaube nicht vor Ende 22. Das war wahnsinnig spät. Also da konntest du schon überall wieder hinfliegen,
Ja, Wahnsinn.
aber nach Argentinien und Chile als Tourist, war das ganz, ganz spät.
Oh Mann, ja, das glaube ich, dass es echt eine harte Zeit
Ja.
war für euch erstmal zum Dranbleiben und zum Geschäftserhalt. Aber dann ist etwas weiteres, ein weiteres Kapitel in deinem Leben passiert, hat sich
Ja.
geöffnet, dann bist du Mama geworden.
Kurz vor Corona, also genau, kurz vor Corona bin ich Mutter geworden und habe dann diese ganze Herausforderung wirklich mit dem kleinen Kind noch zu Hause gestemmt, versucht zu stemmen.
Das ist ja wirklich, das ist
Im
ja wirklich
Nachhinein ist
viel.
es, glaube ich, ist es hört sich oder es war wahrscheinlich schlimm, aber im Nachhinein wird mir erst bewusst, wie schlimm es damals war.
Ja, man ist ja dann so drin in
Ja.
diesem, da waren wir alle, in
Ja.
diesem Tunnel oder Strudel oder aus allem, was da irgendwie ja, auf uns hereingeprasselt ist. Das ging uns ja allen ähnlich und man guckt da jetzt anders drauf. Das geht mir durchaus,
Definitiv.
das geht mir durchaus auch so. Du hast dann aber in dieser Zeit, in der du Mutter geworden bist, direkt schon wieder die nächste Geschäftsidee entwickelt. Die ist dir
Ja.
schon in der Klinik oder in der Geburtsvorbereitung gekommen, wo du Informationen über Erste Hilfe bekommen hast und gedacht hast, das ist aber ziemlich lieblos. Kann man das nicht eigentlich auch in schön machen? Das finde ich total spannend, dass du dafür noch einen Kopf hattest. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist, wie die Idee
Ja, ich war im
entstanden ist.
Geburtsvorbereitungskurs. Das war noch ein physischer Kurs vor Ort. Also es war noch vor dem Ausbruch von Corona. Und natürlich war das Thema Erste Hilfe. Also die Hebammen, natürlich sprechen die an, was du tun musst, wenn dein Kind aufhört zu atmen und so. Hat meine Hebamme oder die Kursleiterin natürlich auch angesprochen, aber das Handout. Dann hat sie so ein DIN A4-Blatt verteilt, Arealschrift, Schwarz-Weiß-Kopie, hässliches Blatt Papier, wo drauf stand, was du tun musst, wenn dein Kind aufhört zu atmen, das, was wir vorher besprochen haben. Verteilt das und sagt beim Austeilen noch: Leute, das ist wichtig, ich kann es nicht schöner machen, es tut mir leid. Wenn das hier irgendjemand schöner machen kann, will, eine Idee hat, soll das mal machen. Das braucht eigentlich viel, viel mehr Aufmerksamkeit als so eine Schwarz-Weiß-Kopie. Ich glaube, wenn du einmal eine Firma gegründet hast und jemand stupst dich wirklich auf so ein Need, auf so eine Nische, dann fängt es an zu rattern.
Und der
Und
Moment wurde gesetzt bei dir. Es
ja,
fing wieder an
Moment
zu
habe ich gedacht, ist
rattern.
auf jeden Fall war im Kopf gespeichert, es gibt keine schönen Erste-Hilfe-Handouts, oder damals war es ein Handout, es gibt nichts Schönes, was Erste-Hilfe angeht für junge Eltern. Habe das dann abgespeichert und dann kam ja Corona. Dann hatte ich ja erstmal mit Jugendtod ordentlich zu tun und mein kleiner Sohn war ja auch noch wirklich im Säuglingsalter, das war noch. Ja, dann war das Thema erstmal wieder irgendwo im Hinterkopf verschwunden. Und dann, nachdem dann die ersten Soforthilfen gekommen sind und wir dann auch so ein bisschen durchgeatmet haben als Firma, und wir gleichzeitig auch noch umgezogen sind und ich dieses DIN A4-Blatt wieder gefunden habe, was in der Schublade verschwunden war, weil es so hässlich war, habe ich mir gedacht, ja, jetzt, es wäre eigentlich nicht griffbereit gewesen, obwohl es so wichtig war. Und warum war es nicht griffbereit? Weil es hässlich war. Und damals, meine Freundin war Grafikerin, die hat mich einfach mal gefragt, wie macht man denn das in schön? Und sie hatte gleichzeitig ein Kind bekommen. Und so ist dann die zweite Firma entstanden, die hieß Little Plan oder heißt Little Plan. Und da haben wir Erste Hilfe schön angepackt. Wir haben angefangen mit Postern und hat jetzt mit Erste-Hilfe-Taschen geendet. Also was heißt geendet? Für mich hat die Reise da geendet. Ich bin jetzt im Dezember letztes Jahr rausgegangen, einfach aus internen Gründen. Und ja, so kam dann die zweite Firma zustande. Und die hat sich dann mit Erste-Hilfe-Produkten für junge Familien beschäftigt.
Und schon war die nächste Firma auf den Weg gebracht.
Genau.
Jetzt hatte ich mich in der Vorbereitung so ein bisschen gefragt, wie kommt man aus der Flugbegleitung und irgendwie der Neugierde auf die Welt zu diesem Erste-Hilfe-Thema? Und dann schließt sich dem jetzt ja an, der Rettungsdienst von dir. Dann habe ich gedacht, wie kommt man denn bitte in so eine oder auf so eine Kombination? Das erklärt sich aber relativ logisch, weil ihr, um dieses Unternehmen eben gut führen zu können und auch einen Expertenstatus haben zu können, hast du dich entschieden, dass du nochmal eine Ausbildung im Rettungsdienst startest, richtig?
Es war ja, wie gesagt, Corona, als wir die Idee hatten zu Little Plan. Was ich noch dazu sagen muss, ist, ich habe mich dann entschieden, in der Corona-Zeit, am Ende der Corona-Zeit, Joventut zu liquidieren, weil das für mich persönlich, also einmal habe ich, seitdem ich Mutter geworden bin, die ganze Nachhaltigkeit des Tourismus in Frage gestellt. Also was haben wir da für CO2-Emissionen verursacht als Unternehmen, auch wenn wir kompensiert haben. Wir waren ein Unternehmen, die Vor-Ort-Leistungen alle kompensiert haben. Wir haben die Langstrecken nicht verkauft, aber wir haben trotzdem wahnsinnig viel, ja, viel Bedarf, glaube ich, auch geschnürt bei den Kunden und auch ganz viel Nachfrage generiert durch unsere Werbung. Und ich habe mich halt gefragt, oder für mich kam halt, nachdem ich Mutter geworden bin, die Frage auf, was hinterlasse ich meinem Kind für eine Welt? Und so habe ich mich dann plus dieser unternehmerischen Grenzerfahrung, die ich in Corona gemacht habe, kam für mich eigentlich, habe ich mich immer mehr so ein bisschen vom Tourismus distanziert, habe gesagt, erst am Anfang war es eine Frage, will ich es wieder aufbauen? Und dann, als Little Plan dann die Idee mehr gewachsen ist und mehr Impact hatte und ich gemerkt habe, es gibt noch andere Geschäftsideen, die vielleicht viel nachhaltiger sind und viel sinnvoller sind und habe ich mich entschieden, Joventut zu liquidieren. Also dann habe ich Joventut liquidiert am Ende der Corona-Zeit. Und wir haben dann Little Plan halt aufgebaut, auch erstmal nebenbei, weil wir hatten ja auch die Kinder. Ich war noch in der Liquidation von Corona.
Das kostet ja auch
nicht von
was
Corona.
Zeit, ja.
Genau. Meine Freundin hat dann noch ein zweites Kind bekommen. Und aber es ist schon gewachsen, es ist schon größer geworden und wir haben auch gute Bestellungen bekommen, sind auch ausgezeichnet worden von dem Preis. Aber eine Frage wurde uns immer gestellt und das war, dürft ihr das? Weil wir waren ja bis dahin nur zwei Mütter, die die Idee hatten.
Die eine gute Idee hatten,
ja. Die eine gute Idee hatten.
Ja.
Und dann haben wir am Anfang gesagt, wir brauchen eigentlich noch so einen dritten Mitgründer. Entweder vielleicht einen Sanitäter oder eine Kinderkrankenschwester oder eine Kinderärztin. Und haben dann auch zwei, drei Personen mal gedatet oder mal angefragt, mal mit einer Kaffee trinken. Aber es hat irgendwie nicht so gematcht als dritte Mitgründerin. Und dann, wie gesagt, war ja immer noch so in dieser Findungsphase. Und bei Lufthansa Cityline war ich immer noch in Kurzarbeit. Die hat ja ewig gedauert, die Kurzarbeit. Und dann habe ich gesagt, ich mache einfach mal den Rettungshelfer. Das waren zwei Wochen Schule, zwei Wochen Praktikum. Ich mache das einfach mal. Habe das gemacht und bin dann da an eine ganz nette Wache gekommen mit ganz netten Kollegen. Und die haben mir gezeigt, dass das irgendwie ein total interessanter Beruf ist. Dann habe ich noch den Rettungssanitäter drauf gemacht, also man baut das so ein bisschen auf und ja, habe dann da irgendwie für mich auch so einen Platz gefunden im Rettungsdienst.
Jetzt sind wir bei Flugbegleitung, Rettungsdienst, Babymama und Geschäftsidee angekommen. Das ist ja schon ganz schön viel, auch wenn wir Corona-Zeit hatten, aber gab es nicht trotzdem den Moment, wo du gedacht hast, jetzt liegt aber ganz schön viel auf dem Tablett. Muss ich mich jetzt vielleicht für eine Sache entscheiden?
Nee, nicht wirklich, weil also Rettungssanitäterin habe ich dann ja nicht im Beruf ausgeübt. Also einmal habe ich mir 2 Jahre für die Ausbildung Zeit gelassen. Das kann man sehr modular aufbauen, dass man sagt, man macht jetzt einen Block Praktikum im Krankenhaus, einen Block Rettungswache, dann wieder einen Block Schule. Da habe ich mir wahnsinnig viel Zeit gelassen. Also ich habe damals nicht als Rettungssanitäterin gearbeitet.
Oh ja, okay.
Und bei Lufthansa Cityline war ich in Kurzarbeit und ich bin damals ja sowieso schon Mini-Teilzeit geflogen. Und Kurzarbeit für Mini-Teilzeit ist
sehr
nicht
mini.
Viel Geld, ist sehr, sehr mini. Und man muss ja von irgendwas leben. Also für mich war auch nie eine Abhängigkeit von Partner, war nie eine Option. Und dann war halt klar, dass da wahrscheinlich 2, 3 Optionen oder 2, 3 Geldquellen zusammenfließen müssen.
Verstehe ich gut. Verstehe ich wirklich gut. So, und dann, wie du gerade gesagt hast, du hast jetzt zum Ende des letzten Jahres dann beschlossen, dass die gemeinsame berufliche Reise bei Little Plan nicht weitergeht und bist hauptamtliche Rettungssanitäterin jetzt geworden.
Ja, ich habe ganz normal, also für mich einfach beschlossen, dass ich, dass mein Weg, wie du sagst, nicht weitergeht. Ich habe dann als Gesellschafterin und Geschäftsführerin gekündigt und bin dann halt in das sogenannte Hauptamt beim Rettungsdienst gegangen. Davor bin ich schon immer als Aushilfe gefahren, aber Aushilfe heißt, wir kriegen Excel-Tabellen und können uns eintragen. Also da gab es auch mal Monate, wo ich nichts gemacht habe und dann wieder Monate, wo ich was gemacht habe. Und bin dann ins Hauptamt gegangen und was aber nicht Vollzeit heißt, sondern es ist einfach eine Abgrenzung vom Ehrenamt. Also ich fahre jetzt 20 Stunden Rettungsdienst und fliege als Flugbegleiterin 3 Tage im Monat. Genau. Und weil ich aber immer noch irgendwie Gründerin bin und das nicht täglich loslassen, habe ich dann mein drittes Unternehmen gegründet.
Ja, da kommen wir gleich dazu, zu deiner jüngsten Gründung. Ja. Aber jetzt würde ich noch mal ganz kurz über deinen Alltag im Rettungsdienst sprechen wollen. Wie erlebst du das? Wie erlebst du diese Tätigkeit? Weil man ja relativ viel liest davon, dass das gar nicht mehr so wertgeschätzt wird und dass Helfer und Retter oft eher gehindert werden, ihre Arbeit zu tun und blockiert werden oder sogar noch schlimmer beschimpft werden oder attackiert werden oder angegriffen werden. Wie erlebst du deinen Alltag als Rettungssanitäterin?
Also das Beschimpfen und Angreifen kann ich jetzt nicht so bestätigen, wobei ich
zum
auch
Glück
in Düsseldorfer Vororten.
Ja.
Klar hast du mal eine Altstadtnacht, wo es mal Schlägereien gibt, aber da sind in Düsseldorf auch mal, da ist mal schnell die Polizei.
Okay.
Also dieses Angreifen kann ich nicht nachvollziehen oder kann ich nicht bestätigen, weil ich einfach in ruhigen Gegend fahre. Ne? ja, wo ich manchmal so mir die Haare ausraufen möchte, ist so, wenn wir fahren, also dieses Fahrverhalten, dass man sagt, wenn dir ein Auto, du fährst mit Blaulicht und du hast auch das Horn an und du hast auch das, vielleicht das Lauthorn, wir haben doch zwei verschiedene Hornsysteme, du hast vielleicht das Laute an und dann der Entgegengekommene sagt, ich fahre doch noch schnell vorbei, ne, dieses,
Ach,
ich muss
ja.
da noch mal schnell durch, ne? Oder auch dieses Unverständnis, wenn man mal schnell eine Straße zumacht. Ja, dann ist die Straße vielleicht nicht nur schnell zu, sondern auch mal eine Stunde. Aber es hat auch, das machen wir auch nicht, wenn wir daneben an eine Pommes essen, ne?
Ja.
Also,
Ja, so nicht, ja.
ich kann das total verstehen, dass das ärgerlich ist. Kennt ja auch jeder, wenn du in der Bahn sitzt und dann heißt es hier, wir haben Notarzteinsatz am nächsten Bahngleis. Aber das macht ja keiner mit Absicht, oder aus Jux und Dollerei. Und das ist so eher dieses Fahrverhalten oder dieses Nichtverständnis für die Gesamtsituation.
Ja, es sind ja eher Situationen, um die ihr euch kümmert, wo man ohnehin ja hofft, dass man da nicht reingerät. Also es muss ja eigentlich jeder froh sein, wenn ihr dann kommt und da seid.
Ja.
Ja. Du teilst auf LinkedIn sehr berührende, aber auch oft erschreckende Geschichten aus deinem Alltag, weil du natürlich auf menschlicher Ebene sehr viel mitbekommst, was das Thema Einsamkeit betrifft, was unser Gesundheitssystem betrifft, oder auch eine Geschichte, die mir in Erinnerung geblieben ist, dass die Betreuung in Hospizen, also in Einrichtungen, wo das Leben praktisch zu Ende geht, netter ist als in manchen Pflegeheimen, wo
Als
man
in
ja
allen
vielleicht,
Pflegeheimen.
und das magst du da noch mal so ein bisschen was teilen? Was macht dich nachdenklich?
Ja, also was man dazu natürlich immer sagen muss, als ich Rettungssanitäterin geworden bin, war ich 40. Das heißt, ich habe immer noch diese Laiensicht auf das Thema Rettungsdienst. Ne, was viele, die mit 20 angefangen haben, nicht haben, weil sie das lange nicht von außen gesehen haben. Ich sehe immer noch diese Sachen von außen und die machen mich sehr nachdenklich. Das eine ist halt, ja, ich fahre persönlich sehr gerne in ein Hospiz, weil jeder weiß, wenn du da ankommst, wen bringst du? Namentlich, du rennst nicht durch Flure, sondern da steht wirklich ein Empfangskomitee. Jeder weiß, wer der Patient ist. Dann Patientennamen stehen an der Tür. Es stehen Willkommensgeschenke da, also meistens Pralinen und Blumenstrauß. Aber man fühlt sich da so willkommen. Und das fühlt man sich woanders nicht. Also in Kliniken ja sowieso nicht. Aber und wo ich so richtig geschockt bin, sind Altenheime, Pflegeheime. Und das ist sowas, da hatte ich vorher nie eine Berührung mit, weil ich hatte keine Verwandten in Pflegeheimen. Aber wo ich jetzt, und dafür muss ich mich entschuldigen, alle meine Verwandten, die jenseits der 40, 70 sind, nicht jenseits der 70, wirklich missioniere und immer sagen, kümmere dich frühzeitig um irgendeine Anwartschaft, dass du frühzeitig in irgendeinem System drin bist, weil es gibt gute Altenheime oder Pflegeheime und es gibt schlechte. Und kümmere dich früh um die guten, und das wird auch eines meiner nächsten LinkedIn-Posts, wie erkenne ich ein gutes Altenheim oder ein gutes Pflegeheim. Kümmere dich frühzeitig drum, lass dich auf Listen setzen, dass wenn es akut ist, dass du nicht in irgendeinem, wir nennen das immer Pipiheim, weil wenn du reinkommst, du riechst es. Also in jedem Pflegeheim gibt es Urinunfälle. Aber warum riecht man es nicht in jedem? Ne? Weil manche sich kümmern und manche sich nicht kümmern. Und es ist wirklich furchtbar, wie wir mit alten und pflegebedürftigen Menschen umgehen. Und das schockt mich. Und darüber schreibe ich auf LinkedIn. Ja, weil man es wirklich manchmal nicht glaubt. Also wir sind letztens wohin gerufen worden, da war kein Katheterbeutel dran. Da denke ich mir, wie kann man das vergessen?
Okay, und dann läuft's halt.
Dann läuft es halt und dann stinkt's. Und das
Traurig,
sind
ja.
dann manchmal, also es sind Menschen, die vielleicht keine Angehörigen haben oder nicht hier in der Gegend haben. Und ich würde so gerne manchmal wirklich einfach die alten Menschen eintaffen und irgendwas Cooles gründen oder sagen, das geht doch auch anders. Wir gehen auch mit unseren Kindern auch verantwortungsvoll und warum nicht mit unseren alten Menschen, ne?
Und ich glaube auch, da machen uns andere Kulturen und andere Nationen echt etwas vor, weil es geht ja auch anders. Das sieht man, wenn man im Ausland unterwegs ist oder in anderen Ländern ist, das sieht man ja auch. Also es gibt ja offensichtlich Möglichkeiten oder andere Verknüpfungssysteme, um das ein bisschen besser aufzufangen.
Ich war noch nie in Pflege oder Altenheim in anderen Ländern, da kann ich nichts zu sagen. Aber also ich kann halt, aber wo ich was zu sagen kann, ist, wie man die halt wirklich erkennt. Also riecht's nach Pipi, ne? Kommst du rein, riecht's nach Pipi. Dann, wie gesagt, ich missioniere meine ganze Familie.
Ja.
Und meine Tante hat sich jetzt auch missionieren lassen, hat sich auch eine Anwartschaft einschreiben lassen, Gott sei Dank. Und die macht da Testübernachtung. Das Altner, das ist jetzt kein Altner, das ist eine Residenz, aber die bieten an Testübernachtung.
Ja, so eine
die haben
coole
nichts
Idee.
Zu verbergen.
Ja.
Und da kommt man, glaube ich, gar nicht drauf, ne? Dann, was haben die denn, was haben die zum Beispiel für ein Kulturbudget? Wenn du da reinkommst, geh einfach mal unvorbereitet in ein Altenheim und schau, sitzt da jemand in der Rezeption? Wenn da einer sitzt, hat der eine Ahnung. Das ist wirklich, das ist wie Tag und Nacht. Manchmal kommst du rein und dann kriegst du direkt einen Schlüssel für den Aufzug und dann heißt es vierte Etage, da weiß jeder Bescheid. Und manchmal kommst du rein und du suchst erstmal einen Mitarbeiter. Und dieser Mitarbeiter, den du suchst, der hat ja vor 10 Minuten die 112 angerufen.
Da hat er ja einen Grund.
Da hat er ja einen Grund. Und das ist erschreckend. Also das ist wirklich erschreckend. Da könnten wir eine eigene Post.
Wahrscheinlich. Aber ich bin gespannt auf deinen LinkedIn-Post und ich weiß auch ein paar Leute, ich weiß ein paar Leute, denen ich den Post auf jeden Fall auch schicken werde. So, und dann wollen wir jetzt mal über das Herzding sprechen.
Ja.
Herzding heißt deine neueste Gründung. Und als ich darüber gelesen habe, habe ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen ertappt gefühlt. Du hast nämlich geschrieben, wenn dein Führerscheinbild genauso alt ist oder noch älter ist wie der Zeitpunkt deines letzten Erste-Hilfe-Kurses, dann solltest du vielleicht mal nachdenken. Und da kann ich mich definitiv einreihen. Also ich habe einen Erste-Hilfe-Kurs in der Zeit gemacht, hatte ein bisschen Vorerfahrung, weil ich im Norden aufgewachsen bin und bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft tätig war. Aber trotzdem, es liegt lange her. Ich habe auch einen Baby-Erste-Hilfe-Kurs gemacht, natürlich. Aber auch da liegt schon ein bisschen Zeit dazwischen. Und ich habe jetzt bei dir gelernt, mehr als 10.000 Menschen könnten in Deutschland jedes Jahr gerettet werden oder eine gesundheitliche Situation überleben, wenn man rechtzeitige Herzdruckmassage angewendet hätte.
Ja, die Zahl stammt nicht von mir, die stammt vom GRC, vom Deutschen Rat für Wiederbelebung. Der hat anscheinend wirklich das Reanimationsregister einmal analysiert und hat festgestellt, dass 10.000 Menschen einen Herzinfarkt überleben würden, wenn wir Deutschen anfangen würden zu reanimieren. Tun wir nicht. Also die Laienreanimationsquote in Deutschland ist neben Rumänien schlecht in der EU, also die schlechtesten in der EU. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anfängt, ist geringer, als dass er nicht anfängt. Also vermutlich fängt dein Mitmensch, mit dem du gerade vielleicht beim Italiener sitzt und isst, nicht an, dich wiederzubeleben, wenn du es brauchst.
Krass. Das ist schon krass. Du hast dir jetzt das Ziel gesetzt, das Wissen über Wiederbelebung in den Alltag zu integrieren. Erzähl doch mal von der Idee von Herzding.
Ja. Bei Little Plan haben wir ja nur die Kindersachen gemacht. Also da haben wir Erste-Hilfe-Produkte für Kinder gemacht. Was mich aber da auch schon immer umgetrieben hat, ist, was ist denn mit diesen Erwachsenen, nicht Produkten, sondern was ist mit Erwachsenen? Die brauchen doch eigentlich viel, viel mehr Nachhilfe in Erste Hilfe, weil wenn du ein Kind bekommst, dann fängst du dich ja automatisch wieder an, damit zu beschäftigen. Das heißt, irgendwas triggert dich ja, dass du sagst, okay, ich google jetzt mal Erste Hilfe Kurs oder da wirst du irgendwie schon wieder drauf, da fängst du an, selber zu schalten, dass du nochmal Erste Hilfe auffrischen solltest. Aber wenn du kein Kind hast, dann kommt man da ja nicht drauf, außer du bist davon tangiert, weil in der U-Bahn neben dir jemand umkippt und du dir sagst, boah, ich wüsste eigentlich gar nicht, was ich machen soll.
Man hofft einfach auf so ein bisschen, dass man nicht in die Situation gerät, derjenige zu sein oder diejenige, die daneben steht.
Ja.
So muss man ja einfach so sagen, ne?
Und was man auch sagen muss, es ist viel, viel wahrscheinlicher, dass du einen Erwachsenen reanimieren musst, als dass du ein Kind reanimieren musst. Also jetzt nicht chronisch vorerkrankte Kinder, aber Kinder, die jetzt ein Stück Apfel verschluckt haben und deshalb zum Beispiel reanimationspflichtig wären. Aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber dass du gleich mit dem ECE nach Hause fährst und da ein alter Mensch sitzt mit einem alten Organ und das Herz stillsteht oder stehen bleibt, das ist viel wahrscheinlicher. Und dann habe ich mich damals schon zu Little Plan Zeiten gefragt, wie können wir eigentlich diese Menschen erreichen, also diese breite Masse. Was aber natürlich nicht in das Konzept und nicht in den Namen und nicht in nicht in diese Firma gepasst hat, war aber immer im Hinterkopf gespeichert. Und nachdem ich dann da rausgegangen bin, habe ich halt überlegt, wie schaffst du das, dass die breite Masse erreicht wird? Und was schon geschieht, ist, dass die Leitlinien radikal reduziert werden. Also der Deutsche Rat für Wiederbelebung, der die Leitlinien rausgibt, der hat das schon super gekürzt. Du musst keinen Puls mehr messen als Laie, du musst nicht mehr beatmen, nur noch wenn du dich traust. Also die haben schon die Leitlinien so reduziert, dass du einfach nur noch prüfen, ist derjenige bei Bewusstsein, rufen 112, dann noch die Atemkontrolle und dann drücken, prüfen, rufen, drücken. Also das ist schon wirklich runtergerechnet und sollte eigentlich für jeden umsetzbar sein und sollte auch für jeden abspeicherbar sein im Kopf.
Muss man nur die Hürde noch überwinden, das wirklich zu tun. Ne?
Genau. Also der Deutsche Rat für Wiederbelebung hat die Leitlinien schon runtergesetzt, was aber immer noch kompliziert ist und immer noch aus dieser Zeit stammt, als Erste Hilfe so kompliziert war, sind die Übungsmaterialien und diese Übungsorganisation. Man denkt immer noch, man muss externe Trainer anheuern, dann muss man das immer noch zeitlich abklären, dann bringen die riesengroße Puppen mit, die dann aber auch wieder mitgenommen werden, die nicht dort verbleiben. Und ich habe mich gefragt, geht es nicht viel einfacher, diese Herzdruckmassage zu üben? Und habe dann so eine Art Stressball bei einem Hersteller gefunden. Das ist wie ein PU-Material, wie ein Stressball. Habe dann da noch so Einsätze reingesetzt aus Holz, dass du eine Drucktiefe oder verschiedene Drucktiefen hast. Und habe bei einem anderen Hersteller noch eine Frequenz, eine Armbanduhr gefunden. Der ist eigentlich ein Hersteller für so Defibrillatoren-Simulation. Und der hat mir so eine Uhr entkoppelt von dem Defibrillator, also von so einem Defibrillationstraining. Du ziehst so eine Armbanduhr an und die Armbanduhr sagt dann, bist du schnell und tief genug. Also du hast einfach nur so ein kleines Schaumstoffherz und du ziehst die Uhr an, machst so einen kleinen Einsatz da rein und dann kannst du eigentlich sehr niederschwellig überall dieses Drücken.
Und diese unterschiedlichen Level, die du erwähnt hast, die braucht man, weil?
Wenn du eine Herzdruckmassage übst, zum Beispiel für ein Kind, da darfst du nicht so tief drücken, oder für ein Säugling. Das ist einfach die Drucktiefe, dass du anders drückst, wenn du ein Kind wieder belebst oder ein Säugling.
Okay, und da hat man dann unterschiedliche Produkte oder unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Produkt dann zu verwenden.
Unterschiedliche Einsätze und damit kannst du dann halt verschiedene Drucktiefen simulieren.
Wer soll dein Produkt nutzen?
Ja, am besten alle, weil jeder sollte es wissen. Also wir haben den großen Vorteil, dass sich jetzt anfangen, die Gesetze zu ändern. Im NRW-Koalitionsvertrag haben wir schon stehen, dass Erste Hilfe in Schulen verpflichtend eingeführt werden soll. Am liebsten natürlich alle Schulen. Meine große Vision ist, dass jede Schule Herzhero heißt das Produkt, dass jede Schule 5 oder 6 Herzheroes stehen hat im Schrank und dann, wenn es zum Beispiel eine Vertretungsstunde gibt, dass der Lehrer dann nicht, bei uns hat er immer einen Videorekorder geholt und wir haben alle irgendeinen Videofilm geguckt, dass der sagt, so, wir haben jetzt eine Vertretungsstunde, eigentlich kenne ich euch nicht und eigentlich weiß ich auch nicht, was ihr gerade behandelt, aber wir rollen jetzt mal hier die Matten aus und drücken alle nochmal aufs Herz und werden uns nochmal bewusst, was sind die Checkpunkte, ne? Kopf überstrecken, da erinnern wir uns wahrscheinlich noch alle dran und dann prüfen, rufen, drücken und jetzt drücken wir alle nochmal, jeder 12 Minuten lang mit der Uhr, die uns dann sagt, das ist schnell und tief genug. Das ist also gar nichts, was man dann, da muss der nichts organisieren, da macht er einen Schrank raus, holt diese 5 Schaumstoffherzen drauf, macht 5 Gruppen mit den Schülern und alle üben nochmal das Drücken. Das kann auch jeder Lehrer anleiten, das kann jeder Verein anleiten, da muss man keinen großen, kompakten Erste-Hilfe-Kurs haben. Es geht einfach darum, atmet jemand nicht, gut, dann werde ich zum externen Herzen. Mehr nicht.
Das hört sich nach einer Antwort auf niederschwelliges Angebot
Ja.
an. Dann auf jeden Fall. Und ich habe noch eine Sache im Kopf. Dann macht er noch sein Handy an und spielt das Lied Staying Alive. Kann
Ja.
das sein? Das ist doch
Wenn
die
du da,
Frequenz, die man, oder diese,
also,
der Beat, auf den man drücken soll, oder?
zweimal in der Sekunde.
Ja.
Viel einfacher.
Ja.
Ich glaube, wenn du wirklich so jemanden vor dir liegen hast, der nicht mehr atmet und du hast wirklich 10 Sekunden geprüft, atmet derjenige nicht mehr, ne? Kopf überstrecken, ganz wichtig. Und du hast hier jemanden, der nicht mehr atmet, dann musst du dir bewusst werden, derjenige hat keinen Herzschlag, ich werde externes Herz. Und dann puppst du auf diesen Menschen, auf das Brustbein, auf das untere Drittel vom Brustbein, dann nicht, wenn du dann nur anfängst, dein Handy Staying Alive zu suchen, bitte nicht. Also werd einfach schnell zum externen Herzen und dann drückst du zweimal in der
Guter
Sekunde.
Punkt. Guter
Also ja,
Punkt. Ja.
also deine Hände haben nichts an deinem Handy zu suchen, sondern auf dem
Ich
Brustbein.
dachte jetzt eher der Lehrer in der Trainingssituation. Das hatte ich jetzt eher gemeint, weil
Aber
irgendjemand hatte das mal gesagt und mir ist dieser Song und dieser Beat im Kopf geblieben dafür. Und ich kann mir das, weil ich das nun über die DLRG auch mal gemacht habe, ich kann mir das total gut vorstellen. Aber
ja,
klar, wenn du in der
aber bitte nicht
Situation bist.
raussuchen.
Nein, natürlich nicht. Ich meinte
Also
eher
im Notfall.
den Lehrer, der das dann vielleicht so noch, weil ich könnte mir vorstellen, das spricht ja Kinder und Jugendliche über die ganze Schulzeit an. Also da, glaube ich, wird man wenige finden, die nicht sagen, Mensch, das probiere ich jetzt mal aus, ne?
Ja, und das Problem ist auch, weil, soweit ich gehört habe, also im Koalitionsvertrag steht leider nur, steht nur 2 Teile. Es soll eingeführt werden. Punkt. Und in den ersten Vereinbarungen ist jetzt irgendwie von einer wiederkehrenden Schulung alle 3 Jahre viel zu lang. Also es sollte wirklich jedes halbe Jahr mal eine Stunde mit den Schülern geübt werden. Auch jeder Verein, jede Firma.
Ja.
Wir haben eine 5-prozentige Ersthelferquote, also betriebliche Ersthelferquote, die müssten 5% sein. Total veraltet im Zeitalter des hybriden Arbeiten. Wenn die 5% gerade im Homeoffice sind, haben die 95%, wovon gerade einer Herzinfarkt haben, leider gar
Das
nichts, ne?
stimmt.
Und da achtet keiner bei Homeoffice-Regeln drauf, ob ein Ersthelfer vor Ort ist oder nicht.
Stimmt, ja.
Ja. Deshalb, Ersthilfe sollte auch so als Verkaufsargument gerne bei Firmen sein, die viel Kontakt mit Endverbrauchern haben, die
Ja.
aber auch einfach sagen, bei uns kann das einfach jeder. Ja.
Was wünschst du dir für dein Unternehmen und für die nächsten Jahre?
Eine große Akzeptanz für das Thema, weil man sagt, ich hatte heute einen Fachbegriff dazu, man sagt den Attribute Behavior Gap. Also zwischen, ich wüsste, ich müsste es können, aber ich mach's, der ist wahnsinnig groß. Der ist, jeder weiß, dass er eigentlich Erste-Hilfe-Kenntnisse haben müsste und die auch mal wieder auffrischen müsste, aber sich dann doch ein Herz-Zero zuzulegen und das mal im Familienkreis zu üben, ist eher gering. Also eine große Akzeptanz und dann natürlich eine wirtschaftliche Sicherheit.
Das würde ich dir wünschen. Ich finde, das ist eine wahnsinnig gute Idee, die auch total gut zu dir passt. Und ich würde dir sehr wünschen, dass du das schaffst, dass sich das Wort verbreitet und dass das Produkt, dass der Herz Hero in ganz vielen Schulklassen künftig zu finden
Ja,
sein
danke.
wird. Ich habe nämlich noch einen sehr schönen Ringschluss gefunden, wo alle deine beruflichen Themen schön zusammengekommen sind. Du hast nämlich tatsächlich mal beim Fliegen eine Situation erlebt, wo diese klassische Frage, ist ein Arzt an Bord, nicht beantwortet oder nicht positiv beantwortet werden konnte und du dann diejenige mit dem meisten Wissen gewesen bist, wo praktisch alles nochmal zusammengekommen ist. Kannst du da nochmal drüber berichten?
Ja, also es war ein Flug, wo die Passagierin mir schon beim Einsteigen vorne sehr getorkelt ist. Und ich dachte, okay, vielleicht ein bisschen Alkohol, ein bisschen Schamponski so vorm Flug, ne, trägt man ja manchmal gerne. Also, hab dem aber keine weitere, wie sagt man,
Bedeutung
wirklich
beigemessen?
Bedeutung weiter beigemessen, sondern hat sich dann hingesetzt und dann kurz vor der Landung oder bevor die Anschaltzeichen ausgingen, meldete sich dann der Sitznachbar, weil er auf ihr drauf hing. Also sie hing auf ihm drauf und die reisten nicht zusammen. Schlussendlich hatte sie dann einen heftigen Bandscheibenvorfall, also ist zur OP geflogen und hatte aber ein krasses Schmerzthema. Was aber schwierig war, war das Ganze herauszufinden, weil die Dame sprach nur Spanisch. Das ging dann noch durch Amtien, aber da habe ich auch kein medizinisches Spanisch. Und dann hat der Kapitän mir, dann hat er mich gefragt, sollen wir landen in Stuttgart oder sollen wir weiterfliegen mit nach Frankfurt? Und ich konnte, ich war gerade ausgebildete Rettungssanitäterin ganz frisch. Ich hatte nicht wirklich die Ahnung, habe dann aber schnell gesagt, nee, wir können eigentlich, also es war dann schnell klar, wir haben dann übersetzt mit Handys und die ganzen, sie hatte alles dabei, konnte aber nicht wirklich irgendwo drauf zeigen. Also war in der Mobilität ganz eingeschränkt. Und dann haben wir aber schnell das übersetzen können mit irgendwelchen Apps und so und war dann, wir sind dann schnell auf Bandscheibenvorfall gekommen. War halt klar, dass sie relativ stabil ist und damit hätten wir dann diese 7 Minuten waren es nach Frankfurt weiterfliegen können. Und dann war immer noch schlimm, was da so in der Kommunikation eine Herausforderung war, es war nicht schlimm, sondern eine Herausforderung war, ich habe dann immer gesagt, wir brauchen auf jeden Fall einen Notarzt, weil wir brauchten eine Analgesie. Das war klar, wir kriegen die ohne, dass wir sie einmal abschießen, nicht aus dem Flieger raus. Ne? Sie hing schon wirklich so, dass ich weiß gar nicht, wie wir gelandet sind. Ne? Sie hing schon total quer und die brauchte ordentliche Medikamente, aber die darf halt nur einen Notarzt geben. Und dann wollte aber die Fluglotsen wollten uns immer als Notfall machen. Und ich so, nein, wir sind kein Notfall, aber wir brauchen schnell einen Notarzt. Und das war dann so ein bisschen schwierig in der Kommunikation. Aber hat dann schlussendlich geklappt. Der Notarzt kam dann und dann haben sie die auch wirklich kurz sediert und ja, sehr spektakulär aus dem Flieger rausgetragen, weil es sind ja ganz kleine Flieger.
Ja, ja, stimmt, stimmt. Aber da kamen alle deine Kenntnisse auf einmal gut gebündelt zusammen.
Er ging so. Es war total aufgeregt. Ne?
Glaube ich. Ja, ich meine, das ist ja auch, ich glaube, dieses alleine schon, wenn dich jemand, also wenn der Pilot dich fragt, das verursacht ja auch Kosten, ne? Also,
ja, und du hast ja auch irgendwie.
Und kurze Zeiträume, die mit Start und Landung verbunden sind, hohe Kosten. Also das ist ja auch eine Verantwortung, die du dann auch einmal da tragen musst, das denke ich mir. Ne? Ja, aber schön zu hören, dass das gut funktioniert hat. Jetzt haben wir gehört, dass es mehrfach schwierige oder brenzlige Situationen gab oder, um im Kontext zu bleiben, dunkle Wolken, die immer mal wieder am Himmel aufgezogen sind, so durch deine gesamte Geschichte hindurch. Hast du das Gefühl, dass dir die Mehrgleisigkeit oder die Parallelität in deiner beruflichen Situation Vertrauen gibt, dass immer eine Säule, ein Projekt, ein Baustein sich schon immer gut weiterentwickeln wird?
Definitiv.
Kannst du da ein gutes Vertrauen haben? Ja, schon, oder? Ja.
Ich glaube, ich könnte auch gar nicht alles auf ein Pferd setzen. Ich brauche mal so ein Backup.
Ja. Was ist deine Definition von Erfolg? Maike, wo fühlst du, dass du erfolgreich bist?
Ich glaube, wenn man sich in seiner Situation wohlfühlt, also wenn man das, was man macht, gerne macht, wird das gar nicht monetär oder an irgendeiner Reichweite festhalten, sondern einfach, dass du dich in dem, was du machst, dass du das gerne machst, dass du gerne zur Arbeit gehst, dass du dich, ich freue mich jetzt, dass ich Sonntag Rettungsdienst war. Ich freue mich, dass ich 24 Stunden mit einem netten Kollegen auf einer netten Wache fahre. Und dann freue ich mich am Ende des Monats wieder auf Fliegen und davor darf ich noch mal nach München für Herzding. Und ja, ich mache das alles gerne und das ist erfolgreich. Und es muss dir natürlich auch monetär dann deinen Lebensstandard gewährleisten. Aber wenn es das tut, dann bist du, glaube ich, erfolgreich.
Finde ich eine schöne Definition. Ja. Dann komme ich schon so langsam zu meiner letzten Frage, liebe Maike. Dein Sohn ist 7 Jahre alt. Wenn du jetzt mal so 10 Jahre in die Zukunft blicken würdest, was würdest du ihm gerne mitgeben über berufliche Möglichkeiten und über Chancen, die er so hat in seinem Leben?
Ach, dass sich immer eine Tür öffnet, wenn sich eine schließt. So, das eine. Ja, und einfach Krönchen richten, wenn man hinfällt. Aufstehen, weitergehen. Also vielleicht nicht so beharrend auf irgendwie eine Sache, sondern man kann ganz viele Sachen. Ne? Natürlich werde ich jetzt nie Geschäftsführer von Lufthansa werden und so ein Gehalt bekommen. Aber einfach, dass er was macht, womit er Spaß hat und was in sein Leben passt, finanziell wie aber auch von der Stimmung her und von dem, was er erwartet. Ich glaube, es kriegt er hin.
Und Zuversicht geben wir ihm dann auch noch mit.
Ja, genau.
Ein ganz, ganz spannender Einblick, ein ganz spannender Lebenslauf, Maike. Vielen, vielen Dank fürs Teilen, für deine Offenheit. Ich hoffe auf oder wünsche dir, dass für alle deine Projekte, für die ganze Mehrgleisigkeit sich immer was Positives ergibt, es immer positiv weitergeht. Und ich werde auf jeden Fall weiter ganz aufmerksam deinen sehr emotionalen LinkedIn-Stories auch weiterhin
Ja,
folgen.
ich muss da wieder was machen, ne?
Ja.
Ich bin schon lange nicht mehr
Bin schon neugierig.
Okay, das
also,
mache ich. Danke, Moni.
Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön und alles Gute für dich.
Danke dir.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast einfach auf dem Podcast-Kanal deines Vertrauens. Wenn du noch mehr wissen möchtest, folge den Work-Life-Stories gerne auf Instagram. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, bleibe gesund und optimistisch, deine Mona Rüssmann.